Das sind gar nicht diese kleinen Lerntricks. Die kriegen die Kinder erst richtig mit, wenn die Beziehung stimmt. Darum sind für mich Lernstrategien immer erst der zweite Schritt. Der erste Schritt ist, überhaupt ein Fundament zu schaffen, dass das Kind dir überhaupt zuhören mag und das nicht nimmt als Affront gegen ihn, sondern wirklich als nett gemeinter Tipp, den das Kind bekommt.
Hi und schön, dass du da bist, hier beim Elterngespräch, dem Podcast von Eltern für Eltern. Ich bin Christine, Journalistin, Autorin und Mama von 4 Kindern. Im Podcast spreche ich mit spannenden Gästen über Elternschaft. Heute geht es wieder einmal um Schule. Für alle, die jetzt und hier Fragen haben, und zwar in Anbetracht der Tatsache, dass Schule an den allermeisten Orten noch von klassischem Frontalunterricht, Notendruck, Lehrermangel und recht strikt eingehaltenen Lehrplänen geprägt ist. Zu Gast dafür ist Lern- und Elterncoach Trixi Thumart, die in ihren Büchern und auf ihrer Website verspricht, Lernen kann leicht sein wie Eis essen. Das klingt sehr gut, finde ich, und deshalb sehr schön, dass du da bist, liebe Trixi.
Hallo und vielen Dank für die Einladung. Es ist super toll, das hier zu sein und dieses wichtige Thema reinzubringen, finde ich super.
Ja, es ist super wichtig und muss man ja auch mal sagen, Schule spielt ja schon eine Rolle, eigentlich wenn Kinder geboren werden. Ne? Es ist so dieses, oh, jetzt haben die noch 6 Jahre ohne Schule und es geht wirklich schon los auch mit den Vorurteilen und von diesem, dann kommt der Ernst des Lebens, dann geht das irgendwann los mit bald bist du ein Vorschulkind, jetzt bist du ein Vorschulkind, bald kommst du in die Schule und das ist wirklich Thema ja schon lange, bevor es losgeht. Und dann geht es irgendwann los.
Ja.
Und dann sind sie Schulkinder. Und dann fängt sehr, sehr viel Stress, Druck und Hässel an. Der muss nicht sein, sagst du. Warum?
Nee, der muss absolut nicht sein, weil die Kinder lernen ja. Ich meine, das siehst du ja auch, wenn sie anfangen zu krabbeln. Da ist ja auch keiner, der das erstmal vormacht, wie das Krabbeln geht oder sonstiges, sondern die machen das automatisch. Obwohl ich sagen muss, da fängt ja auch auf einmal die Bewertung an. Wie, dein Kind kann noch nicht krabbeln? Wenn du in der Krabbelgruppe bist, wie und dein Kind kann noch nicht laufen, wie und dein Kind kriegt noch kein Essen, hat noch keine Beikost. Das ist ja ein ständiges Bewerten und das ist natürlich in der Schule auch extrem vorhanden, dieses ständige Bewerten.
Und auch vergleichen, ne?
Und in diesem Umfeld wachsen die Kinder auf. Und da ist ja schon per se dieser Druck drauf. Ich meine, stell dir mal vor, jemand würde kommen oder jetzt hier am Fenster stehen und sagen, nee, Christine, also das musst du jetzt nochmal anders machen, ne?
Das passiert ständig.
Ja.
Nee, ja, ich weiß, was du meinst.
Oder dein Partner kommt nach Hause und guckt erstmal unterm Sofa nach, ob du auch richtig sauber gemacht hast. Das ist auch im Vergleich, weil die Nachbarin macht das ja viel besser. Oder kannst du nicht mal das Essen machen von deiner Nachbarin? Das schmeckt doch lecker. Da würdest du dich auch nicht gut fühlen. Und nichts anderes tun wir mit den Kindern. Und natürlich tun wir das immer nur, weil wir das Beste für unsere Kinder wollen.
Ja.
Wir wollen das Beste. Und in unserer Welt ist das Beste ein super Schulabschluss, weil dann stehen ihnen ja alle Türen offen. Und wie cool wäre das, wenn wir diese eine Tür finden würde, was das Kind auch wirklich will und in dem das Kind gut ist. Es muss ja nicht alle Türen offen stehen.
Ja, ein guter Gedanke. Also, du bist ja Lern- und Elterncoach. Ich kann mir vorstellen, dass du in deinen Coachings ganz oft auf das Wort Aber stößt. Warum ist in unserem Kopf so viel Widerstand, wenn wir auf so ein Thema wie Schule anders gucken wollen?
Weil wir es nicht anders kennengelernt haben. Und wir lernen ja aus unserer Erfahrung. Und das ist ja das, was wir kennengelernt haben. Und das ist das, was wir wissen, dass es gut ist. Jedenfalls in unserer Wahrnehmung. Und was anderes ist eine Veränderung. Und vor Veränderungen haben wir Angst. Wir wissen nicht, was dahinter ist. Es kann das Beste sein, aber das wissen wir nicht. Und in dem Moment, wo wir es nicht wissen, bleiben wir lieber bei den Sachen, die wir sicher kennen. Unser Gehirn ist danach programmiert, sicher zu sein. Wir wollen nicht ein geiles Leben haben. Wir wollen einfach ein sicheres Leben haben.
Stabiles Unglück.
Ja, genau.
Im Zweifel.
Genau, genau. Und darum macht jede Veränderung uns erstmal Angst. Und unser Gehirn sucht ja dann auch nach Gründen. Und wie cool, wir können ja unser Gehirn umprogrammieren. Wir können ja sagen, was ist, wenn es toll wäre? Was ist, wenn es funktioniert? Wie kann es funktionieren? Und nicht, warum machst du das so und so? Und das ist ja auch, wie ich denn, in meiner Welt ist jedes Kind ein Gerne-Lerner. Es ist ein Gerne-Lerner. Jedes Kind lernt gerne. Und sei es vor Computer, ich meine, frag dein Kind mit Minecraft, mit Fortnite, die können dir alles aufzählen. Und das standst du nicht dahinter, hast gesagt, jetzt lern das mal, sondern die wollen das lernen. Und weil es sie interessiert. Jeder Mensch will lernen. Und in dem Moment, wo wir aber versuchen, sie in unsere Bahn, wie wir es kennengelernt haben, zu drücken, haben die keinen Bock mehr zu lernen. Dann sind sie vielleicht auch nicht mehr entspannt. Ich meine, Lernen funktioniert, indem wir entspannt sind, indem wir Freude empfinden. Wenn da Druck hinter ist, funktioniert es nicht. Ich meine, das kennen wir aus Blackouts bei Klassenarbeiten. Die Kinder können es vor den Arbeiten, sie können es nach den Arbeiten, aber sie können es nicht mehr in der Arbeit abrufen.
Es gibt bestimmt ein paar Leute, die sagen würden, oh, bei uns funktioniert es ganz gut. Ich mache gut mit der Peitsche Druck und die Kinder liefern.
Ja. Gut. Wenn es das ist, was sie wollen, dann dann ist es das. Aber es geht eben auch anders. Aber es geht auch anders.
Ja, genau. Ja, spannend. Also bei uns ist es ja tatsächlich so, ich habe das ja schon mal mit Elke besprochen und da ist mir das auch nochmal aufgefallen, bei uns gibt es relativ wenig Druck. Ich habe aber den Eindruck, wenn ich mit anderen Eltern rede und denen dann auch sowas sage wie, ach so, nee, ich kontrolliere eigentlich nicht so wirklich, was die Hausaufgaben dann sind, dass da große Augen kommen, weil da glaube ich auch viel Angst dabei mitschwingt. Was sind das für Ängste, die du so im Elterncoaching auch mitbekommst?
Also erstmal dieses große Thema, wenn das Kind jetzt nicht lernt, dann ergeben sich Wissenslücken. Und wie soll das jemals füllen?
Mhm.
Also dann sind da die Wissenslücken und dann können sie die nicht füllen. Das ist ja ganz furchtbar. Mathe ist ja das beste Beispiel. Eigentlich kannst du jedes Fach nehmen.
Aber Mathe ist gut, weil Mathe ja eigentlich immer aufeinander aufbaut.
Richtig.
Ne? Ja.
Und ich weiß, wenn das Kind auf einmal aber einen guten Lehrer hat, den kennen wir ja auch, mhm, dann kann es auf einmal flutschen, selbst wenn es vorher nicht geflutscht hat in Mathe. Und dann können sie auf einmal auch die Wissenslücken aufbauen. Wie cool ist das denn?
Kann man tatsächlich immer, ne? Ich kann das bestätigen, weil ich habe in der 8. Klasse aufgehört mit Mathe, also aufgehört mental mit Mathe. Ich habe natürlich Unterricht mitgemacht, aber ich konnte es wirklich gar nicht. Und zwar jahrelang habe ich mich durchgemogelt mit Abschreiben und weiß ich nicht was. Und dann beim Abi musste ich ja lernen und habe alles aufgeholt ab der 8. Klasse und habe ein gutes Abi geschrieben.
Ja.
Es geht.
Ja, es geht. Aber dann nicht mit Druck. Nicht, dass jemand mit der Peitsche dahinter steht.
Abi ist natürlich schon ein bisschen Druck.
Aber den machst du dir selber.
Ja,
und den hat nicht jemand anders gemacht.
Ich wollte das. Und ich wollte es mir und den anderen beweisen.
Genau,
ja,
genau. Und das ist es doch. Das ist doch deine eigene Lernperson, gerne Lerner-Typ, der du da bist. Du brauchst vielleicht die Herausforderung.
Ich schätze, es war die Pubertät. 7., 8. Klasse kann man eh in die Tonne werfen, sagen mir Lehrer oft. Ne?
Ja, genau.
So, und das finde ich aber jetzt total spannend, weil Lehrer und Lehrerinnen, die sind ja auch in so einer total interessanten Situation. Die haben ja auch Druck. Die müssen ja, letzten Endes müssen die ja auch sich rechtfertigen, wenn eine Klasse bestimmte Lernleistungen nicht erbracht hat oder wenn ich in der 7. Super entspannt bin, in der 8. kriegen sie einen anderen Lehrer, dann hörst du ja häufig, die haben bei der Frau Müller ja gar nichts gelernt. Ne? Also auch da, ne, erstmal volles Verständnis für alle Lehrkräfte raus. Ich finde das wirklich krass. Also da ist ja wirklich von allen Seiten Druck. Dann gibt's die Eltern, die sagen, die lernen hier nichts oder ich finde es super spannend für alle Beteiligten. Eigentlich ist dieses ganze System voller Druck.
Ja, ist schlimm, oder? Wie kann man denn da Spaß am Lernen haben? Wie kann da denn das Lernen leicht wie Eis essen sein? Absolut. Und ich habe auch super Verständnis für die Lehrer. Vor allen Dingen sind das ja auch die Eltern. Ich habe ja immer die Elternsicht. Die können dann auf die Lehrer und sagen, können Sie nicht mal sehen, dass mein Kind das mehr so macht? Oder wenn das Kind dann vielleicht irgendwelche Diagnosen bekommt, hätten Sie nicht das vorher sagen können? Jetzt haben wir hier diese ganze Lücke. Das ist auch keine leichte Situation.
Die haben da 25 Kinder sitzen, da kannst du ja nicht schon mal Diagnosen raten.
Ja.
Ich finde Schule wirklich ein spannendes Feld, weil ich in keinem anderen Lernerziehungs- wie auch immer Themenfeld merke, dass so viel Gesprächsbedarf und so viel Sorge da ist. Also wir kriegen ja viele Nachrichten, das ist so oft Schule. Auch in meinem Freundeskreis, also ganze feuchtfröhliche Abende beim Italiener drehen sich darum, wie die Kinder in der Schule sind.
Ja.
Möchte man mit der Faust auf den Tisch hauen und sagen, jetzt reicht's auch mal, dann gibt's auch noch ein anderes Thema. Aber warum ist das so ein großes Thema auch?
Weil wir eben denken, dass das so wichtig ist und ohne guten Schulabschluss funktioniert das nicht. Der NC ist da, dann kann man nicht das studieren, was man studieren möchte. Und vermeintlich hat man ein erfolgreiches Leben oder ein glückliches Leben, wenn man einen guten Schulabschluss hat. Ohne den ist man nicht glücklich. Aber das ist ja, wie wir aufgewachsen sind. Das ist ja unsere eigene Schulzeit, unsere eigenen Prägungen, die wir da reinpacken. Und für mich sind ja Kinder die besten Coaches, weil die Kinder mir spiegeln, wo ich noch Entwicklungspotenzial habe. In dem Moment, wo meine Kinder vielleicht nicht so lernen, wie ich es gelernt habe, heißt es ja nicht, dass das falsch ist, was sie machen, sondern dass es nur ein anderer Weg ist. Und dafür brauche ich eine Offenheit, das auch sehen zu wollen und nicht starr zu denken, das hat bei mir funktioniert, also funktioniert das auch für mein Kind. Weil jedes Kind hat eine eigene Persönlichkeit. Ich habe 3 Kinder, jedes Kind ist anders.
Ja.
Und ich wäre vermessen zu denken, dass Kind 1 genau das Gleiche macht wie Kind 2.
Mhm.
Und da fängt es schon mal an. Alles beginnt mit uns und wir können eine eigene Spielregel machen, wie wir den Stellenwert der Schule bemessen. Wie wichtig sind uns Noten? Wie wichtig ist es, dass das Kind alle Hausaufgaben macht, auch die Sternchenaufgaben macht? Da fängt es ja schon mal an.
Mhm.
Und darum können wir eine eigene Spielregel machen, wie wir den Stellenwert der Schule geben. Bei mir fängt das Coaching immer an, indem ich die Eltern frage, was ist dir wichtig? Was wünschst du dir für dein Kind? Für mich war es immer wichtig, eine stabile, starke Bindung zu meinen Kindern zu haben. In dem Moment, wo ich versuche, sie zu drücken, zu pushen für das Lernen, in dem Moment setze ich die Schule über die Beziehung zu meinen Kindern. Und für mich ist die Beziehung das Fundament. Wenn die Beziehung stimmt, dann kann aus den Kindern alles werden. Dann glauben sie an sich, dann haben sie die innere Stärke. Das hat eine 1 in Mathe, kann das nicht bewirken. Und in dem Moment, wo meine Kinder merken, ey, die Schule ist nicht das Wichtigste, ich als Mensch bin das Wichtigste, in dem Moment funktioniert auch das Lernen. Hört sich ein bisschen komisch an?
Nee, finde ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ich finde, es hört sich total klug an, weil du ja erstmal dir anguckst, was ist eigentlich das Wichtigste. Und wahrscheinlich würden die allerwenigsten Menschen sagen, viel wichtiger als eine stabile Beziehung ist mir, wie die in der Schule sind. Tatsächlich gefährden sie gleichzeitig aber oft die stabile Beziehung, indem sie wahnsinnigen Druck ausüben, was die Schule angeht. Jetzt würde mich aber mal interessieren, du sagst ja, Lernen geht leicht wie Eis essen und sagst nicht, Lernen ist vollkommen Wurst. Das bedeutet ja, du hast auch Lösungen mitgebracht, die interessieren mich wahnsinnig. Also wenn ich jetzt das Gefühl habe, so boah, so kann das nicht weitergehen. Ich stehe hier mit der Peitsche. Ich mache wirklich viel kaputt mit meiner Art und Weise, mein Kind zu befragen, wie war es in der Schule, mit meiner Art zu reagieren auf eine 4, eine 5, eine 6. Wie kann ich jetzt was ändern in meiner Familie? Was kann ich zu Hause ändern?
Also erstmal ist es ja super, dass es dir überhaupt auffällt, dass du durch dein Verhalten dazu beiträgst, dass das Ganze anstrengend ist. Weil oftmals ist das ja schon, das ist der erste Schritt, weil oft denken wir Eltern, wir haben ja gar keine andere Lösung. Aber wir haben keinen anderen Weg. Das ist ja das. Wenn das Kind nicht funktioniert, dann muss ich das ja machen. So, und in dem Moment, wo du dir schon mal sagst, okay, durch mein Verhalten wird das so schwer, durch mein Verhalten ist der Druck, dadurch kannst du ja schon mal etwas tun. Dann kannst du überlegen, okay, was ist das? Warum ist mir das so sehr wichtig? Warum möchte ich das? Okay, dann sind das vielleicht die eigenen Sachen, weil ich das wichtig finde, weil wenn ich mit einer schlechten Zensur in die Schule kam, dann wurde über mich gelacht, zum Beispiel. Dann sind das die Sachen, das möchtest du gern deinem Kind ersparen. Das heißt, in dem Moment, wo du dir überhaupt erstmal bewusst bist, was du gerade tust, dass du diesen Druck aufbaust, in dem Moment kannst du ja auch was tun dagegen. Dann kannst du sagen, okay, Moment, warum ist mir das so wichtig? Und was für mich immer bedeutend ist, ist die innere Haltung. Wenn ich der Meinung bin, mein Kind hat keinen Bock zu lernen, dann werde ich auch meinem Kind dem entgegenüber so sprechen und meine Haltung auch zeigen. Habe ich aber die Haltung, ich weiß, mein Kind möchte lernen, aber dann ist das irgendetwas, was es jetzt gerade nicht lernen kann, weil zu müde, zu hungrig, zu wenig ausgepowert, zu emotional, weil es sich gerade mit der Freundin gestritten hat. Das sind ja alles Sachen, die da reinspielen. In dem Moment kann ich überhaupt erstmal rausfinden, sag mal, okay, weißt du was, wir packen jetzt mal die Arbeiten weg, die Sachen weg. Erzähl mir mal, was ist denn jetzt gerade? Was bedrückt dich oder was brauchst du zum Lernen? Dieses echte, ehrliche Interesse am Kind. Das sind gar nicht diese kleinen Lerntricks. Die kriegen die Kinder erst richtig mit, wenn die Beziehung stimmt. Darum sind für mich Lernstrategien immer erst der zweite Schritt. Der erste Schritt ist, überhaupt ein Fundament zu schaffen, dass das Kind dir überhaupt zuhören mag und das nicht nimmt als Affront gegen ihn, sondern wirklich als nett gemeinter Tipp, den das Kind bekommt. Glaubt man nicht, dass meine Kinder irgendwelche Lernstrategien von mir hören wollten? Überhaupt nicht, wenn ich da um die Ecke kam. Ich könnte dir sagen, was du besser machen könntest. Nee, will ich nicht. Okay.
Ja.
Und das ist auch eine Lernaufgabe.
Der Prophet gilt im eigenen Land nichts.
Absolut, absolut. Und das hat da auch eine Schuldirektorin gesagt. Als meine Kinder eingeschult wurden, hat sie gesagt, ab Klasse 1 sind sie nicht mehr, der alles weiß, dann sind es die Lehrer.
Ja,
und,
ja,
ich kenn,
ja, ja.
Und ich kenne das.
Meine Lehrerin hat dabei
genau,
gesagt.
Genau.
Okay.
Und dann sitzt du da und sagst, nee, mach das doch mal anders. Nee, meine Lehrerin hat gesagt. So, das heißt, das Beste, was du deinem Kind wirklich mitgeben kannst, ist diese stabile Beziehung, weil dann kommt dein Kind, wenn es Probleme hat. Oder es hört dir auch die Tipps an. Im Idealfall kommt es ja zu dir und sagt, ey, ich kann das nicht, kannst mir mal helfen. Und nicht aus einer Haltung heraus von dem Kind, von wegen, du machst das jetzt für mich, bereitest mir das jetzt auf und ich schluck dann einfach nur die Drops. Das ja auch nicht, das wollen wir auch nicht. Das heißt, nochmal zurück, was ich mit den Eltern mache, ist dieses Wunschbild. Was möchtest du für dein Kind? Und wenn du für dein Kind möchtest, ein eigenständig selbstdenkender Mensch, der kritisch Sachen hinterfragt, was super wichtig ist in KI-Zeiten. Ich meine, nicht umsonst haben wir diese 4 Kompetenzen, die es gibt, die ein Kind in der Arbeitswelt von morgen haben darf. Und wenn dann rauskommt und ich dann sage, okay, wenn du jetzt diesen Druck aufbaust und du möchtest, dass dein Kind das so macht, wo hat es denn da die Kontrolle? Wo hat es denn da die Möglichkeit, den eigenen Weg zu finden? So viele Kinder kommen aus der Schule und wissen nicht, was sie machen sollen.
Du meinst so nach dem Schulabschluss?
Ja, genau. Weil sie einfach nicht wissen, was kann ich eigentlich? Und das ist doch unsere Aufgabe als Eltern, unseren Kindern zu zeigen, guck mal, ey, das ist deine Stärke, wie cool ist das denn? Und das sagt keine Zensur. Eine Zensur in Mathe sagt nicht, du kannst kein Mathe, also eine schlechte Zensur, du kannst kein Mathe, sondern vielleicht, dass deine Integralrechnung vielleicht jetzt nicht gerade deins war.
Sehr fehlerbasiert, ne? Was musst du noch? Was musst du noch lernen?
Ja.
Ja. Und also, was ich auch interessant fand, du hast geschrieben, dass Zensuren ja eigentlich nicht funktionieren, weil sie nur situativ sind. Du hast geschrieben, 5 Minuten nach der Arbeit kann es ja sein, dass du es verstanden hast, aber dann steht da trotzdem die 5.
Ja.
Das fand ich einen ganz spannenden Gedanken.
Ja, aber ist ja auch so.
Mhm.
Und es sagt überhaupt nichts aus, ob du es kannst oder ob du es nicht kannst.
Ja.
Und darum, Zensuren haben beim Lernen nichts zu suchen.
Also auch nicht als Ziel. Du willst doch deine 1.
Du willst doch deine 1, ist ja auch cool, ne?
Du willst doch, du willst doch deine 1. Meine Kinder wollen nie eine 1.
Nee, und weil das ja auch so gar nichts aussagt. Also Lernen ist ein Prozess und das ist ja das, auch das Fiese an den Noten. Du schreibst eine Arbeit, du hast 2 Wochen gelernt, vielleicht auch nur 2 Tage gelernt oder einen Tag gelernt. Auf jeden Fall hast du vielleicht gelernt oder du hast eingeschätzt, dass du gar nicht lernen musstest, wie auch immer. Dann schreibst du die Arbeit und kriegst 2 Wochen später erst die Note, die sagt, ob du gut gelernt hast oder nicht.
Vor 2 Wochen.
Ja.
Das ist eigentlich, gerade wenn die, je kleiner die Kinder, desto irrer ist dieses System.
Ja, ist doch verrückt. Ist doch echt verrückt.
Du bist ja schon längst im nächsten Thema.
Genau. Und dann musst du erstmal, okay, was habe ich da eigentlich nochmal geschrieben? Und das bringt nichts. Das heißt, darum ist es so wichtig, dass wir Eltern, wenn das Kind lernt oder sich hinsetzt zum Lernen, zum schulischen Lernen, dass wir das schon mal würdigen und anerkennen und sagen, ey cool, finde ich super, hast dich alleine hingesetzt, ey krass. Mhm. Wenn du Hilfe brauchst, komm zu mir, wenn nicht, ist es auch okay, weil ich vertraue dir, dass du schon selber weißt, wann du Hilfe brauchst. Und das sind die Erfolge, die die Kinder brauchen. Nicht umsonst spielen viele Kinder Computerspiele, weil da kriegen sie schnelle Erfolge, sind kreativ und sind mit ihren Freunden zusammen. Da zählt das, Kollaboration, eine von den 4 Ks für die Zukunftswelt von morgen. Das wird in der Schule meistens nicht gefördert. Da werden, bei meiner Zeit gab es noch die Ranzen, die zwischen den Kindern gestellt wurden, wenn wir Arbeiten geschrieben haben, damit man ja nicht abguckt. Genau, damit du gar nicht guckst, was der andere macht. Aber das ist nicht die Arbeitswelt von morgen. Ich meine, da geht Teamwork. Wo lernen die denn das?
Ja, gibt es auch die Referate, bei denen 3 sich zurückgelehnt haben und 2 geackert haben.
Genau.
Aber sich so zurücklehnen zu können und den anderen zu vertrauen, auch wieder eine Kompetenz, wenn du mich fragst.
Und im Arbeitsleben ist es genau das Gleiche,
oder?
Ja,
na sicher.
Ist genau das Gleiche. Und da kannst du vielleicht lernen, dass du deine Grenzen wahrst und sagst, ey, guck mal, ich habe das gemacht, jetzt mach das. Mach du das. Auch das. Und das ist das, was wir den Kindern zeigen dürfen.
Oder da auch ein bisschen zu coachen als Lehrer und sich dann auch mal zwischendurch in die Teamarbeit einzumischen und zu sagen, so, wie ist denn die Arbeitsaufteilung? Was würdet ihr sagen? Wer hat bisher am meisten gemacht? So.
Oh, das
und den
cool.
dann mal 10 Minuten in die Pause schicken als Dankeschön und die anderen machen in der Zwischenzeit mal das Plakat schon mal weiter oder so. Das wäre doch mal. Ja, aber jetzt erzähle ich Lehrern, wie sie ihren Job machen müssen und
Also ich bin froh, kein Lehrer zu sein.
Das wollte
ich
nämlich auch gerade sagen.
Ich bin mega froh und ich habe große Hochachtung vor allen Lehrern und ich finde, dass dieses Lehrer-Bashing finde ich auch echt
ganz schlimm.
Ja. Dann soll man sich selber hinstellen und
Lehrer
sein.
Naja, und
man
muss es auch merken, ne? Ich habe es jetzt zum Glück gemerkt. Also eigentlich kann ich nicht Lehrern erzählen, wie sie ihren Job machen müssen.
Nein.
Ich habe eine Freundin, die ist Grundschullehrerin und immer wenn sie sagt, sie hat keine Zeit, sich mit mir zu treffen, dann frage ich sie immer, wo die Zeiten sind, in denen Lehrer unvorbereitet einfach Geigenmännchen gespielt haben. Die gibt's offensichtlich nicht mehr. Also es ist auch, genau, auch auf der Seite viel Druck, viel zu machen.
Wahnsinnig. Mhm. Ich war im internationalen Schulsystem und da habe ich gelernt, meinen Kindern zu vertrauen, weil die lange in der Schule waren und die hatten keine Hausaufgaben, ich habe davon nichts mehr mitbekommen.
Ach so.
Das war für mich ein super Lerneffekt. Also
Wo war das? Wo müssen wir hinziehen?
Ich war auf der die Kinder waren auf der internationalen Schule und die gibt's ja überall, genau. Und das war mega praxisorientiert. Und das sind aber auch Sachen, die könnten unsere Schulen auch machen. Also zum Beispiel gab's da was, da mussten die Kinder etwas produzieren, was auch immer. Sie mussten sich also ein Produkt überlegen. Sie mussten dafür das Marketing machen. Sie mussten die Preisstrategie sich überlegen. Und sie mussten sich nachher, das gab dann Stände, wo die Kinder das alles verkauft haben. Mhm. Sie mussten sich dann hinstellen und den Eltern das verkaufen. Ist das? Sie mussten ihn fragen, wie hast du das gemacht? Wie bist du auf die Idee gekommen? Ziemlich cool. Also die haben das war kreativ, war kommunikativ, es war zusammen und wir mussten auch überlegen, ob das so funktioniert, was sie sich ausgedacht haben. Finde ich super.
Aber könnte man auch andersrum machen, dachte ich gerade. Nun sind wir ja nicht im Schulsystem, du bist keine Lehrerin, ich bin's auch nicht. Auch zu Hause kannst du es ja so machen, ne? Also letzten Endes kannst du ja auch sagen, okay, Geschichtsthema alte Griechen oder so, könnte man ja auch so aufziehen.
Richtig. Aber
dass man sagt so, kannst du mir mal eine Präsentation machen? Ich kenne mich damit nicht aus. Kannst du mir mal eine Präsentation machen, dass ich mich damit auch auskenne? Haben die ja viel mehr Bock dann drauf.
Haben sie das?
Glaube ich schon. Also meine Kinder hätten, glaube ich, mehr Bock, wenn ich schon mal zugebe, dass ich nicht die Expertin bin.
Das
ist nämlich eine Umkehrung von diesen, ich weiß es schon, ich muss es, ne, typischer Spruch, habe ich mich auch schon sagen hören. Also ich habe Ich habe Schule schon abgelegt, ich bin schon fertig. Ich muss das nicht mehr lernen. Ja. Ich weiß alles, so gefühlt. Ja. Ne? Ich glaube, indem man sagt, du, ich weiß das gar nicht mehr, kannst du mir das erzählen, ist es schon eine andere Situation, weil ich fühle mich nicht mehr geprüft, sondern ich fühle mich als jemand, der ernst genommen wird in seiner Expertise. Selbst wenn ich sie mir noch erarbeiten muss.
Absolut. Aber manchmal haben die keinen Bock, so eine Präsentation zu machen.
Da hast du recht. Daran würde es scheitern wohl.
Meine Kinder würden wahrscheinlich denken, oh, schon wieder so eine Extraarbeit. Da hab ich keinen Bock drauf.
Stimmt. Was, genau. Also was schlägst du denn jetzt wirklich als ganz konkrete Lernmethode dann vor? Okay, die Präsentation für die Eltern ist ausgeschieden.
Ja, das ist Sätze 6, so geht das nicht. Okay. Genau. Als konkret, und da ist auch jedes Kind anders. Manche Kinder finden eine Präsentation toll, die malen dann auch gerne. Mhm. Andere reden lieber.
Ah, ja.
Oder die sagen, stell mir Fragen dazu. Mhm. Oder was auch immer. Und ich finde, diese Individualität ist der Schlüssel für das Lernen. Nicht jeder lernt einfach gleich. Jeder wird auch anders motiviert, während andere wirklich durch Wettbewerb motiviert werden, durch Herausforderungen, wenn sie sagen, ich hole das jetzt alles mal auf. Und manche würdest du damit wirklich schwächen, in dem Moment, wo du sagst, okay, mach das jetzt mal in 10 Minuten, mal gucken, wie weit du bist. Das wird die in Panik versetzen. Und manche sagen, okay, ja, super, schaffe ich. Wie schnell ich das schaffe. Und
das heißt, du würdest dir erstmal ganz genau das Kind angucken und auch mit dem Kind sprechen, was hilft dir nicht.
Ja, oder als Eltern sehen wir das ja. Ich meine, wo sind die Kinder gut? Beobachte dein Kind, kann es super gerne puzzeln, macht es gerne Sachen alleine oder chattet das lieber mit der Freundin. Dann weißt du schon mal, ob das wirklich kommunikativ ist oder vielleicht auch Sachen lieber alleine macht.
Das heißt, wir chatten dann über die alten Griechen, oder?
Ja, zum Beispiel. Aber guck mal, das wäre doch cool. Du sitzt unten im Wohnzimmer und das Kind sitzt oben in dem Kinderzimmer oder wo auch immer. Und dann chattet ihr darüber. Auch das ist, ich meine, das tun die Kinder ja sowieso super gerne. Warum nicht? Coole Idee eigentlich.
Weißt du, was meine Tochter macht? Das finde ich total cool. Die ist 13 und die malt total gerne und sie hasst es, Vokabeln zu lernen. Die macht sich eine PowerPoint-Präsentation mit Vokabeln. Also die schreibt sich die Vokabel auf Englisch oder Spanisch, ne? Das hat sie beides, schreibt sie sich auf und dann das nächste Slide ist dann das deutsche Wort. Und dann lässt sie die Präsentation in Dauerschleife neben sich ablaufen. Und malt derweil. Und dann guckt sie immer mal wieder hoch und dann hat sie immer mal wieder ein Wort dabei, das sie dann noch nicht kennt. Dann guckt sie genauer hin und wartet, bis das Deutsche kommt. Also so kann sie nebenbei lernen und hat eigentlich nur gemalt danach. Und wenn du sie abfragst, das funktioniert erstaunlich gut.
Ja, und stell dir mal vor, du hättest gar nicht diesen Vorschlag machen können. Also, weil du
ich habe das nicht vorgeschlagen, das hat sie selbst entwickelt. Aber man stelle sich mal vor, ich hätte ihr verboten, den Laptop sich an den Platz zu stellen und zu malen.
Auch das, genau.
Konzentrier dich.
Genau, geht nur so. Und bleib still sitzen. Aber das ist, was ich meine. Das Kind weiß schon, was es braucht zum Lernen. Mhm. Ich meine, hast du Lernmethoden gelernt in der Schule?
Tatsächlich ja.
Krass. Und hast sie angewendet?
Ja. Also wir hatten tatsächlich in der 5. Klasse, das erzählt mir meine Mutter immer wieder, wie toll sie das fand, hatten wir Nachmittagsbetreuung. Das war so eine Hausaufgabenbetreuung. Und das war immer mit Lernen. Also da hatten wir mal ältere Schüler auch mit dabei und wir hatten Lehrer. Und das Ding war, wir haben zwischendurch immer mal wieder haben die Pause gemacht und haben gesagt, so, jetzt gucken wir uns mal an, ihr habt viele Vokabeln. Wie kann man denn Vokabeln lernen und so? Also das war schon fortschrittlich.
Absolut, da hast du recht.
Genau. Also wenn mein Kind jetzt nach Hause kommt und sagt so, ich verstehe es einfach gar nicht und ich will nicht lernen und so, was mache ich dann? Also kann ich da irgendwas anbieten, ohne mich als Hilfslehrer hinzustellen und die ganzen Themen mit dem Kind zu beackern? Vielleicht dann noch so, dass das Kind am Ende sagt, an der Fee bist du schuld, weil du hast mich die falschen Sachen gefragt.
Absolut. Ich meine, und da gilt auch, wenn du dein Kind beobachtest und dein Kind mag gerne zeichnen, dann kannst du schon mal dein Kind sagen, okay, lass uns doch mal überlegen, wie du die Schlüsselwörter in dem Text vielleicht visuell darstellen kannst. Mhm. Und wichtig ist in dem Zusammenhang, dass das Gehirn erstmal aufgewärmt wird. Das ist, ein Sportler wärmt seine Muskeln auf und genauso kannst du das Gehirn auch aufwärmen. In dem Moment, wo du dir zum Beispiel Fragen zu dem Text stellen lässt oder fragt dein Kind, okay, was erwartest du denn jetzt, wenn jetzt hier darum um die französische Revolution geht? Was erwartest du denn? Was soll denn da drin vorkommen? Welche Fragen sollen beantwortet werden? Das ist nur eine Aufgabe von maximal einer Minute, aber in dem Moment primest du dein Gehirn, dass es auf irgendetwas achtet, weil vielleicht kennst du das auch, du liest ein Buch und die ersten drei Absätze, denkst du, Moment, was habe ich jetzt eigentlich gelernt oder gelesen? Weil dein Gehirn noch gar nicht in diesen Aufnahmemodus drin ist. Und in dem Moment, wo du anfängst, dir die Fragen zu dem Text zu stellen, sagt dein Gehirn, alles klar, ich weiß, ich habe jetzt den Befehl, ich kümmere mich jetzt darum und suche die Antworten. Gehirn will immer Antworten haben, will immer Lösungen suchen. Und in dem Moment, wo jetzt, okay, französische Revolution, ist vielleicht eine Frage, okay, wann war das, worum ist es überhaupt entstanden, wer war vielleicht denn da der König, sowas. Und dann geht dein Kind rein und fängt den Text an zu lesen und schreibt sich Schlüsselwörter raus. Und wenn es diese Schlüsselwörter hat, dann kann es ja zu diesem Schlüsselwort schon relativ viel erzählen. Es ist nicht, dass alles gehighlightet wird, weil das kenne ich auch. Ich lese einen Text und markiere mal die wichtigsten Wörter. Nachher sind eigentlich alles markiert bis auf 3-4 Wörter. Und das ist nicht wirklich zielführend. So, und wenn dein Kind jetzt diese Schlüsselwörter aufgeschrieben hat, dann kann es die zum Beispiel zeichnen. Und in dem hat es sich schon wieder nochmal mit dem Thema beschäftigt. Und dann bleibt viel, viel mehr dabei hängen. Das wäre ein Tipp, was ich den Eltern geben würde, dass es das Kind das macht. Und natürlich kann das Kind das sagen, oh Mama, das dauert so lange. Und dann geht es darum, dass es das Kind erst einmal erfährt, wie toll es ist, dass es wirklich funktioniert. Und dann kann man das vielleicht zusammen machen. Weißt du was? Ich mach das auch. Und dann, ich meine, schadet ja nie was über die Französische Revolution zu lernen, dass man das nochmal auffrischt.
Ist ein bisschen brutal, aber ja.
Ja, und dann macht man das einmal und ein Kind merkt das. Ah ja, siehst du, ich kann das mir wirklich behalten. Es merkt, okay, es dauert im ersten Moment länger, aber es hat Erfolgserlebnisse, weil es muss es nicht nochmal lesen und damit dauert es eigentlich vielleicht gar nicht so lange, weil es gleich beim ersten Mal oder beim zweiten Mal das kann. Während es nach anderen nochmal durchliest und nochmal durchliest und beim nochmaligen Durchlesen sagt das Gehirn, das kenne ich schon und es bleibt dadurch nicht mehr hängen. So, und dann hat dieses Kind dieses Poster vielleicht mit diesen Bildern und kann da anhand dessen sagen, was die Geschichte darum herum ist. Und dann ist es kein Lernen mehr, weil dann hängt dieses Poster vielleicht mal im Wohnzimmer oder vielleicht im Kinderzimmer oder auf dem Klo und dann sieht es die Sachen indirekt.
Stimmt.
Und indirekt lernt es.
Gibt es denn wirklich diese auditiven, visuellen und so weiter Lerntypen? Du schüttelst den Kopf. Gibt's nicht? Ist das ein Ammenmärchen?
Das ist ein Mythos, genau.
Aha.
Ja, genau.
Wie lernen wir denn am besten?
Mit allen Sinnen lernst du am besten. Also diese Lerntypentests, von denen halte ich nichts. Ich weiß, dass ich sie in meinem ersten Buch mit drin habe, aber sage auch gleich, es ist vielleicht interessant, mal zu hören, den bevorzugten Wahrnehmungskanal, mit dem man Sachen wahrnimmt. Mhm. Aber lernen tun wir eigentlich am besten mit allen Sinnen. Insbesondere mit Gefühlen, mit Wiederholung und mit Bildern lernen wir am besten. Und weil dann ist das Wissen mit mehreren Ankern im Kopf verankert. Du hast ja, kennst du ja vielleicht auch, dass du manchmal, du siehst, wie ein Wort geschrieben wird und dann schreibst du das und denkst, nee, es sieht komisch aus.
Ja.
Genau. Und dann hast du das schon mal mit einem anderen Anker.
Ja.
Und so kannst du dir mit den ganzen Bildern das auch machen, wo du sagst, ah Mensch, wie sah das nochmal aus? Ah ja. Und dann
irgendwie, mich wundert es gerade, weil ich so denken würde, also ich kann zum Beispiel ganze Unterhaltungen von vor 2 Jahren teilweise einfach wortwörtlich gefühlt, ne, wiedergeben, weil ich das wie so ein auditives Gedächtnis habe. Ich kann das sehr gut mir merken. Deswegen war es in der Schule auch teilweise echt leicht für mich, weil ich halt was gehört habe und ich konnte es wieder abrufen, was ich gehört habe. Während Schriftliches konnte ich mir nicht so gut merken. Mein Mann fährt einmal eine Strecke und kann die immer wieder fahren, weil er einfach visuell viel aufnahmefähiger ist als ich oder so. Deswegen hätte ich das jetzt gedacht, aber wahrscheinlich sind das einfach eher Talente als irgendwie der Typ oder so, ne?
Ja, das ist ein Wahrnehmungskanal, den du da hast und der ist dann vielleicht bei dir besonders ausgeprägt. Was zum Beispiel, aber wie gesagt, immer ist das über Gefühl lernen.
Ja.
Du kannst dich vielleicht noch erinnern, wo du warst am 11.09.2001.
Ich habe bei Woolworth an der Kasse gearbeitet und ja.
Ja, frage ich dich aber, wo warst du am 3.06.2024? Dann weißt du es vielleicht nicht mehr.
Nein.
Das liegt daran, dass das sehr emotional geprägt ist, dieses
Datum.
Genau. Und so funktioniert das Lernen. Und mit je merkwürdiger die Sachen sind, die du lernst, desto mehr behältst du sie.
Ja, voll. Aber dann wäre ja Lernangst auch ein guter Berater, ne?
Ja, wenn das Nervensystem nicht da wäre und es dadurch total dann gestresst ist und dadurch kannst du eben nicht lernen. Also das Gehirn muss entspannt sein. Du brauchst Bewegung, du brauchst gutes Essen, also auch das ist wichtig. Du brauchst Wasser, genug Flüssigkeit, du brauchst Sauerstoff, Schlaf und gute Laune. Darum lasse ich den Kindern, mit denen ich dann arbeite, immer eine gute Laune-Liste erstellen. Wo bekommst du gute Laune her? Und da kann man ist dem nicht hoffnungslos ausgeliefert. Man hat es im Griff. Man kann sich selber prime. Man kann sich selber in eine gute Laune versetzen.
Und ich denke gerade, da sind Eltern manchmal so dumm, ne? Mich inklusive, ne? Weil ich dann ja auch so ticke. So, du kannst gleich gerne irgendwie auch was von dem Stück Kuchen haben oder so, wenn du fertig bist, so als Belohnung oder so.
Ja.
Was ja so dumm ist, weil man damit ja das Gehirn in so einen Mangelzustand versetzt, wenn das Kind jetzt gerade das Gefühl hat, ich habe jetzt Hunger, obwohl Elke sagte, Schokolade ist nicht so gut beim Lernen.
Genau, den alten Traumzocker-Lolli ist auch nicht so gut beim Lernen, weil es dann so schnell hochgeht, der Blutzuckerspiegel und geht genauso schnell wieder zurück und
dann ist man Schokolade. Übergang.
Naja, Nüsse sind super, ne? Nüsse nicht umsonst super. Heißt es Studentenfutter.
Ach, guck mal. Ja, spannend. Aber man ist da manchmal, glaube ich, so doof, auch dass ich oft meinen Kindern gesagt habe, wenn du Musik hörst beim Lernen, ich habe dann manchmal gesagt, nur klassische Musik. Das ist so richtig dumm, ne?
Weil, lass dein Kind ausprobieren. Ja. Das ist, was du gesagt hast. Du bist nicht derjenige, der sagt, wie es funktioniert. Du kannst Vorschläge machen und dein Kind kann es ausprobieren.
Ja.
Und darum finde ich nicht, dass es gibt nicht diese eine Sache und du legst den Schalter um und dann wird Lernen leicht wie Eis essen, sondern für mich ist es ja auch, dass das Lernen wie Eis essen dazugehört. Mhm. Es ist nichts Außergewöhnliches. Lernen tun wir immer. Und ich finde es so schade, dass die Kinder das Lernen immer nur auf das schulische Lernen beziehen.
Ja.
Die lernen so viel. Die lernen, sich mit ihren Freunden zu vertragen. Die lernen vielleicht einen Kuchen zu backen. Sie lernen an irgendwas im Sportbereich oder Musik oder Kunst, was nichts mit Schule zu tun hat. Aber trotzdem hat Lernen diesen negativen Touch. Lernen ist anstrengend. Lernen ist blöd. Ja, wenn man dieses schulische Lernen, das nur auf schulische Lernen bezieht. Aber Lernen ist so viel mehr. Die lernen überall.
Wenn du mit Eltern übers Lernen sprichst, meistens kommen ja wahrscheinlich Eltern zu dir und sagen, wir haben hier Probleme in der Schule oder wir haben Probleme in der Familie, weil das Lernen nicht so leicht ist wie Eis essen. Was würdest du sagen, sind so die immer wiederkehrenden Probleme, die dir so geschildert werden?
Das meiste ist, mein Kind hat keinen Bock zu lernen. Mhm. Ich muss mein Kind zum Lernen antreiben. Das ist das meiste. Genau.
Ich muss.
Es ist meine Pflicht als Mutter. Vor allen Dingen, dann kommen ja auch wieder, denn was du ja auch erzählt hast, die anderen Eltern, wie? Was du ja selber die Erfahrung gemacht hast, wie? Du lässt dein Kind einfach? Mhm. Nein, das geht nicht. Also das Kind muss doch. Muss. Und da ist immer ein Muss. Genau.
Wie wichtig ist denn die Sprache? Also wenn ich jetzt, wir sind gerade beim Muss, ne? Und das müssen ist ja immer so eine Sache. Wenn ich als Eltern schon so eine Einstellung habe, du musst Hausaufgaben machen, was passiert denn dann im Gehirn?
Naja, ein Muss ist ein Druck. Und wenn ein Druck ist, dann ist das schon mal verkrampft.
Mhm.
Und dann funktioniert es nicht. Und ja, ich weiß, ich muss Hausaufgaben machen, da ist ja auch die Freude gar nicht da. Ich meine, du sagst ja auch nicht, du musst heute noch mit deiner Freundin chatten. Das sagst du ja nur, wenn du es als Pflicht empfindest und nicht als das, was du wirklich willst. Ich habe bei einer Mutter mal gesagt, sag doch einfach mal, du darfst heute Hausaufgaben machen. Und dann ist das Kind schon mal ein bisschen verwirrt. Und dann hat es die Hausaufgaben gemacht? Ja, vielleicht. Für mich ist die Hausaufgaben ist die Aufgabe von den Kindern und nicht von den Eltern. Wir dürfen die Kinder daran erinnern, dass sie vielleicht Hausaufgaben aufhaben oder daran erinnern, komm zu mir, wenn du Fragen hast. Per se ist es die Aufgabe von den Kindern. Es ist deren Arbeit, deren Job. Und manchmal brauchen sie auch keine Hausaufgaben zu machen. Es gibt diese Studie von Hattie, ich weiß nicht, ob du die kennst, neuseeländischen Bildungsforscher, der hat eine große Studie gemacht und hat versucht herauszufinden, was die wichtigsten Punkte sind, damit das Lernen funktioniert. Und er hat das auf die Lehrer-Kind-Beziehung gemünzt. Und für mich ist aber Eltern-Kind genauso wichtig. Und da ist an Stelle 11 ist die Lehrer-Kind-Beziehung am wichtigsten für Auswirkungen auf das Lernen. Und auf Platz 88 sind das die Hausaufgaben.
Spannend.
Und die Hausaufgaben.
Was ist denn Platz 1?
Das ist bei denen mit den Methoden, also weil es eben auf die Lehrer-Kind-Beziehung gemünzt ist oder auf das Verhältnis. In den späten Jahren nimmt die Bedeutung an Hausaufgaben zu, aber nicht in den ersten Monaten oder in den ersten Jahren. Und ich meine, ich weiß es auch noch von mir, bei meinen Kindern, mir war das so unheimlich wichtig, dass meine Kinder auch die Sternchenaufgaben machen. Klar, je mehr, desto besser, dann lernen sie das. So ist es ja. Und mein Großer wurde in Bayern eingeschult und da war das erste Mal, dass ich gedacht habe, oh, jetzt muss ich mich aber auch mit dahinsetzen, oder?
Mhm.
Und das ist falsch. Das war falsch, weil da habe ich diesen Druck aufgebaut. Und mein Sohn hat mit seiner Rebellion dagegen, hat er mir gezeigt, dass es nicht sein Weg ist.
Wann kam die Rebellion?
Die kam in der zweiten Klasse. Da hat er gesagt, nee, ich habe keinen Bock, HSU, die Weide zu lernen oder die Wiese zu lernen oder was auch immer.
Heimat und Sachkunde.
Ja, genau.
Weide. Ja, was macht man da?
Genau, was mache ich da? Was soll ich machen? Soll ich ihn anschnallen an den Stuhl? Soll ich das reintrichtern? Oder
ihn auf die Kuhweide setzen und sagen, ich hole dich erst aus dem Stierkäfig wieder raus, wenn du lernst.
Genau, also das war die erste Rebellion. Und da hat er auch eine 3+ geschrieben. Also das geht ja gar nicht, ne? Mein Kind ist ja nicht doof.
Ah ja, da warst du dann so drauf,
absolut,
dass du das so, okay.
Absolut, und ich habe das aus meinem Umfeld mitbekommen. Die haben sich dann morgens hingesetzt mit den Kindern und Lernwörter gelernt, noch bevor es zur Schule ging. Beim Frühstück haben sie es gelernt. Da habe ich gedacht, ist es das, was ich jetzt auch machen muss? Ist es wohl, ne? Ich muss mich jetzt auch dahin setzen. Komm, wir setzen uns jetzt hin. Wir machen jetzt Hausaufgaben.
Ja.
Genau.
Elke sagte mal, sie möchte, dass Menschen wissen, dass es auch Kinder gibt, wo das nicht funktioniert, ihnen die volle Verantwortung für die Schule zu übertragen.
Ja.
Die Eltern brauchen, die auch mit Verantwortung tragen dafür. Würdest du das auch so sehen?
Ich würde immer sagen, guck auf das Kind.
Mhm.
Also manche Kinder darfst du alleine laufen lassen und manche Kinder brauchen ein bisschen Mikromanagement, wie im Job auch.
Mhm.
Habe ich bei meinem früheren Job auch gehabt. Manchen Menschen reichte das einfach nur zu sagen, die Aufgabe, und dann haben sie es selber gemacht, und manche brauchen ein bisschen mehr Mikromanagement. Und trotzdem,
Mikromanagement.
Und trotzdem ist die Verantwortung dafür bei den Kindern. Es ist nicht meine Verantwortung. Und ja, und das ist eben typbedingt, weil manche brauchen nähere Betreuung. Das ist einfach so. Aber es ist nicht meine Verantwortung.
Ja.
Das ist der Punkt. Ich begleite mein Kind. Und jedes Kind ist anders. Und wenn manche Kinder ein bisschen mehr brauchen, dann kannst du das Kind das auch geben. Also das heißt, Verantwortung übergeben heißt ja nicht, ich lasse mein Kind fallen. Sondern eine Verantwortung übergeben heißt, ich begleite es entsprechend, dass es seine Fähigkeiten ausbauen kann. Und ich gehe nicht mit der Haltung rein, du machst das jetzt alleine, ich mach das überhaupt gar nicht mehr, sieh zu, wie du damit zurechtkommst. Das ist nicht das, was ich damit meine. Ich meine damit, dass du dein Kind wirklich begleitest, und du kannst dein Kind auch fragen. Sag mal, wie brauchst du das eigentlich? Soll ich da ein bisschen näher dran sein? Was brauchst du? Manche Kinder brauchen das ja auch, dass die Eltern im Raum sind, wenn sie ihre Schularbeiten machen. Und das ist ja in Ordnung. Und manche Kinder sind davon total genervt. Und wenn du nicht herumraten willst, dann frag dein Kind. Dein Kind weiß schon gut genug, was es braucht. Oder beobachte es, wie es ist mit anderen Menschen zusammen.
Mhm. Diese Hochrechnung, ne? Erfolgreich in der Schule, erfolgreich im Leben.
Oh.
Ich habe das ja jetzt schon öfter auch gemerkt, dass es gar nicht so funktioniert. Ne? Wir hatten hier gerade so einen SAP-Manager sitzen, der gerade einen Bestseller geschrieben hat, was hat er mir erzählt. Er hat mit 15 die Schule ohne jeglichen Schulabschluss abgebrochen. Das ist jetzt nicht immer so, und ich verstehe auch, warum Eltern das sich nicht unbedingt wünschen für ihr Kind. Ich glaube, das versteht er selbst auch. Dennoch sagt er, seine Superkraft, sehr kreativ und sehr um die Ecke zu denken, die hat halt in der Schule nicht gezählt.
Genau.
Also merkst du das oft, dass Eltern ihre Kinder gar nicht mehr so richtig so wahrnehmen, was sie können, weil sie da sehr in diesem Schulsystem denken? Notensystem?
Ja. Also ich müsste sagen, kommt drauf an.
Ja.
Aber ja.
Was würdest du denn sagen, was sind denn so Felder, die man sich mal angucken kann, wenn man denkt so, ja, aber was kann denn mein Kind eigentlich? Also Mathe nicht, Deutsch nicht, Sachkunde nicht. Was kann es denn dann überhaupt? Was könnte es können?
Also das ist auch, wenn ich ein Kind frage, wo drin bist du denn gut? Dann kommen Fächer.
Aha.
Aber ich will keine Fächer hören, ich will Fähigkeiten hören.
Mhm.
Und eine Frage, die ich den Kindern immer stelle in meinem Coaching und auch den Eltern, ist zu jeder Stunde, mit der wir starten, worauf bist du stolz gewesen auf das, was passiert ist, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben? Dann kommt sowas wie, oh, meistens sind das schulische Sachen. Ich habe eine 2 geschrieben zum Beispiel. Meine ich, okay. Und was hast du dazu beigetragen, dass du eine 2 geschrieben hast?
Ja.
Okay, ich habe mich hingesetzt, ich habe gelernt, ich habe, im besten Fall sagen sie, ich habe Fehler gemacht und daraus gelernt. Das wäre natürlich super, wenn die das schon da verstehen. Aber dann kommen wir auf die Fähigkeiten. Das ist nicht die Schule und es ist nicht die 2. Und es ist kein Schulfach, sondern es sind die Fähigkeiten, die dahin zu führen. Und wenn die verstehen, dass es das ist, dann lernen sie ja auch anders zu denken.
Das stimmt. Du hast auch gerade von diesen 4 Kernkompetenzen gesprochen, die man fürs Arbeitsleben braucht. Eine war Kreativität, glaube ich, ne?
Ja.
Was sind die anderen Kernkompetenzen?
Kollaboration.
Also das. Ach ja, das hattest du gesagt. Ne?
Kollaboration.
Ja. Mhm.
Das andere ist kritisches Denken.
Mhm.
Und Kommunikation.
Okay, das heißt, wenn sich mein Kind über seinen Lehrer aufregt, hat es schon mal 2 Kernkompetenzen bedient. Kritisches Denken und Kommunikation.
Ist aufregend kritisches Denken?
Manchmal schon. Also ich finde, wenn jetzt, weiß ich nicht, wir hatten jetzt so eine Lehrerin, da war das immer sehr kritisch, wie die teilweise mit den Kindern gesprochen hat. Und wenn mein Kind dann nach Hause kommt und das benennen kann und sagen kann, ich finde das wirklich grenzwertig, wie sie mit dem Schüler umgegangen ist vor uns. Sie hätte das, meine Tochter meinte dann, ich bin dann zu ihr gegangen und habe gesagt, das hätte sie auch unter 4 Augen mit ihm klären können. Das fand ich schon sehr stark, aber da dachte ich, ja, das ist kritisches Denken, das ist Kommunikation.
Ja, genau.
Aber
und der ist
blöd und der ist verantwortlich für meine 6, ist natürlich kein kritisches Denken, das ist gemein.
Ja. Und das können wir ja fördern. Wir können ja fördern, sag mal, was denkst du eigentlich darüber? Und manchen Kindern tut es sehr gut, eingeladen zu werden, ihre Meinung zu sagen, weil sie sich von selbst aus gar nicht trauen. Und dann zu sehen, was sie eigentlich alles wissen. Und das ist mir bei meinen Kindern so oft passiert, wo ich dachte, ey, sag mal, wo hast denn das her? War das der Zeitpunkt, wo ich wieder rumgemeckert habe, weil ich dachte, du daddelst am Handy oder wie? Und das ist es ja auch, wenn dieses Handy, wenn die Kinder das Handy in der Hand haben oder ein Tablet oder sonstiges, dann denken wir sofort, die daddeln. Und sie machen nichts Sinnvolles. Und das ist ja auch nicht richtig, wenn wir so denken.
Ja.
Ja.
Ja, Medienkonsum, also ich bin da schon auch, das finde ich auch ganz interessant, was da passiert und was da nicht passiert. Das ist einfach generell zu viel. Der Meinung bin ich schon, was so passiert in Kinderhänden mit dem Handy und mit vom Laptop. Aber du hast total recht, dieses Mal
aber ich hab recht.
Dahinter gucken. Ja, aber genau, du hast recht. Also es ist natürlich total wichtig, auch hinzugucken, was tust du
unbedingt.
Dort. Mit welchem Fokus, mit welchem Ziel. Und das ist genau der Punkt, an dem meine Kinder auch zickig werden, wenn ich etwas, eine These in den Raum stelle, so, leg da mal das blöde Ding weg, muss doch nicht schon wieder Instagram. Ich bin nicht auf Instagram.
Ja, ja, genau. Ja. Genau. Da unterstellen wir den Kindern gleich wieder irgendwas. Und außerdem dürfen wir unseren eigenen Medienkonsum, dürfen wir ja auch reflektieren, inwieweit wir da sind.
Das stimmt.
Aber das ist ja auch wieder ein anderes Thema. Aber das weißt du, das spielt ja alles zusammen. Das, stell dir vor, wir meckern ständig, oh, du bist ständig am Handy und du machst nichts für die Schule. Das sind ja solche Verallgemeinerungen. Wie kommt denn das Kind denn dabei raus? Dann muss es sich ja wieder verteidigen. Mhm. Das ist doof. Warum nicht Interesse zeigen? Okay, jetzt, was machst du denn jetzt gerade? Ich habe mit meinen Kindern Minecraft gespielt. Oh, furchtbar. Also einmal habe ich es gespielt. Ich wollte jetzt übertreiben. Einmal habe ich es gespielt. Und habe gedacht, nee, das ist überhaupt nichts für mich. Aber ich habe eingesehen, warum sie es spielen. Und ich verstehe, warum sie es tun. Und es gibt zum Beispiel in Amerika gibt es einen Professor, ich glaube am MIT, der dann sagt, schickt mir eure Stadt, die ihr in Minecraft gebaut habt, weil das ist ja auch eine Art künstlerische Tätigkeit.
Als Bewerbung oder wie?
Ja.
Cool.
Ja, genau. Also, und wir dürfen ja nicht vergessen, es gibt die KI, ne? Und die KI gehört einfach zu unserem Leben. Wir können sie nicht wegsperren. Die ist einfach dabei. Und umso wichtiger ist, dass die Kinder verstehen, wer sie als Person sind. Um sich auch so mit dieser Selbstständigkeit und mit diesem Selbstbewusstsein in der Welt behaupten zu können.
Ja, wenn ich mich nur darüber definiere, wie schnell ich in Mathe eine Aufgabe löse, dann kann ich nicht gegen eine KI bestehen.
Genau.
Ja, wenn ich aber darauf vertraue, dass ich ein guter Mensch bin, dass ich ein netter Mensch bin, dass ich gut kollaborieren kann, dass ich gut kommunizieren kann und so weiter, dann habe ich ja, dann habe ich eine Handhabe, ne?
Genau. Und darum ist es umso wichtiger, dass wir wissen, wer wir als Mensch sind, was unsere Stärken sind. Und wir können die KI super nutzen. Sie nimmt uns Sachen ab, die wir einfach nicht mehr wissen, brauchen. Und wir können sie dahingehend nutzen, uns unser Potenzial auszuschöpfen und uns wieder auf unsere Kernkompetenzen zu berufen. Und was uns als Gesellschaft ausmacht. Ich meine, wir haben große Probleme zu lösen. Und da kann uns die KI helfen. Und wir brauchen uns als Mensch, die das Menschliche mit reinbringt.
Ja, und die das tut, was so wichtig ist, wenn wir mit KI arbeiten, nämlich kritisches Denken, hinterfragen.
Absolut. Und das ist gerade bei der KI mega wichtig, zu gucken, was bringt die raus? Passt das eigentlich? Stimmt das eigentlich? Mhm. Um das auch nochmal zu verifizieren, weil oftmals halluziniert sie und erzählt da irgendetwas und was nicht unbedingt stimmt. Und dazu brauchen wir wieder ein Grundwissen und auch eine Art von Grundintelligenz. Mhm. Ob das überhaupt so passend stimmt, ob das nicht stimmt. Ob das jetzt alles was miteinander zu tun hat, wie jetzt die Eltern, wie das Lernen leicht wie Eis essen wird. Ich finde einfach, wir dürfen andere Prioritäten setzen. Die Schule ist nicht mehr nur dafür da, um Wissen zu vermitteln, sondern wir dürfen die Kinder auf die Zukunft von morgen vorbereiten. Und wenn wir nicht eine Allemannschule um die Ecke haben, dann dürfen wir das für uns selber entscheiden, was ist uns wichtig, was ist wichtig, was die Kinder in der Zukunft brauchen. Und dazu gehören nicht nur gute Notendurchschnitt.
Nee, dazu gehört menschliche Intelligenz. Ne?
Genau. Und ein Miteinander, nicht ein Gegeneinander. Wir brauchen dieses Miteinander. Das ist das, was wir brauchen und das wird in der Schule oftmals nicht gelebt. Kann es auch nicht, so wie es momentan funktioniert.
Nee, genau, ohne da Schuld zu verteilen.
Nee, will ich nicht.
Ja, will ich auch nicht. Nee, macht ja auch überhaupt gar keinen Sinn.
Nein.
Die Sache ist die, dass man ja, gerade wenn man sich kritisch auseinandersetzt mit Schule, entdecke ich mich auch manchmal dabei, dass ich selbst auch so ein bisschen denke, so, boah, also warum das denn jetzt schon wieder, ne? Also dann sitze ich da, meine Kinder kommen, sagen, oh, ich muss das und das und das machen und bis dann und dann und das ist so ein Druck und das ist so ein Stress und dann hast du da irgendwie ein 13-jähriges Mädchen, einen 12-jährigen Jungen sitzen, die weinen vor Druck, vor Stress. So, wie gehe ich denn damit um? Weil ich tue mich da auch manchmal ganz schön schwer. Einerseits möchte ich den Druck kleiner machen, andererseits existiert er ja auch wirklich. Also es ist, finde ich, ein ganz schmaler Grat, auf dem man da manchmal als Eltern so wandert.
Das Erste ist, was wichtig ist, diesen Druck und dieses Gefühl von deinen Kindern überhaupt zu sehen. Und anzuerkennen, dass es da ist und nicht zu sagen, ach, so schlimm ist es nicht, weil das tun wir ja, aber auch da wieder unter dem besten Gewissen, dass wir denken, damit ist es leichter. Aber was passiert? Die Kinder fühlen sich nicht ernst genommen. Ach so, das Gefühl habe ich. Ach ja, Mensch, das ist wohl falsch, mein Gefühl. Und verstehen das gar nicht, dass dieser Druck wirklich dann real ist und dass es okay ist, dass sie den fühlen. Und dann, je nach Kind, kannst du sagen, okay, lass uns mal hinsetzen. Was kannst du als erstes machen? Und was musst du vielleicht auch gar nicht machen? Wo reicht vielleicht 80-20-Prinzip? Auch das, dazu gehört ja Mut. Und manchmal brauchen sie uns dann als Eltern, dass wir das vielleicht auch mit den Lehrern kommunizieren, wenn sie das nicht können. Wenn man sich selber entscheidet, okay, das ist jetzt hier nicht wichtig, das kann hinten überfallen, ich setze hier meine Prioritäten.
Ich habe auch schon mal eine Hausaufgabe gemacht, ich möchte beichten. War gut, glaube ich, war gut. In dem Moment war es, glaube ich, gut. Da war ein weinendes Kind, da war eine echt schwierige Aufgabe zu machen. Ich hatte Spaß dran, es war einfach nur billiges Recherchieren. Aber ich hatte Spaß, ich habe es einmal gemacht. Und ich glaube, das war gut für unsere Beziehung.
Ja, siehst du? Genau, das ist so wichtig. Genau, es war gut für, und dein Kind weiß, es kann sich auf dich verlassen und es ist ja nicht Usus. Das kommt ja das
nächste
Mal.
Pädagogisch nicht wertvoll, nein.
Doch, ich finde schon. Ich finde schon, dass es war pädagogisch wertvoll, weil du deine Prioritäten gesetzt hast.
Stimmt.
Genau, also ich habe Herbarium gemacht, zweimal.
Dieses Herbarium. Ja. Wer es nicht kennt, da müssen die Kinder, ich fand es eigentlich eine gute Aufgabe, möchte ich mal dazu sagen. Herbarium ist cool, aber es hat die komplette Familie beeinflusst, weil da müssen Blätter gesammelt werden und dann getrocknet werden und gesammelt und bestimmt werden und keine Ahnung. Es war cool, weil da wurde zum Beispiel Zusammenarbeit dann plötzlich gelebt, dass im Klassenchat sowas kam wie, ich habe einen Kirschbaum gefunden am Schulsee, da müsst ihr mal, oder ich nehme 6 mit, wer eins braucht, sagt Bescheid. Da ging es dann mal in diese richtige Richtung.
Ja.
Aber es hieß natürlich auch oft, wir müssen heute in die Fischbeker Heide fahren, weil da steht ein so Alter. Na gut, fahren wir in die Fischbäcker.
Und hast du nichts gemacht? Also ich weiß, dass ich meinem Kind dann gesagt habe, am besten machst du das so und so. Dann haben wir Etiketten vorgedruckt, die sie einfach nur beschriften muss.
So ambitioniert bin ich.
Ja, siehste. Und ich weiß zum Beispiel noch von meinem Vater, dass der immer alles kontrolliert hat. Und sobald ein Fehler war, war das schlecht. Das heißt, was habe ich gelernt? Mir nicht selbst zu vertrauen. Und damals waren Fehler wirklich schlecht. Und wie lange hat das gedauert, bis ich dann verstanden habe, okay, Fehler, ja, die macht man und dann lernt man da draus. Aber nein, das war, also wirklich, so kann ich das nicht abgeben. Und ich weiß noch, mein Sohn, der Erste, der hat Referate abgegeben, wo wirklich Rechtschreibfehler waren. Und das ist ja No-Go, ey. Wie kann mein Kind einen Rechtschreibfehler haben? Oder wie kann er das so komisch schreiben? Ja, aber hat er.
Weißt du, das große Problem ist, dass man bei Schule ehrlich gesagt auch ganz oft sein Kind als eigene Visitenkarte losschickt. Ja, ne?
Absolut.
Also weißt du, wenn mein Kind, ich bin nun mal Autorin, wenn mein Kind mit einer 5 im kreativen Aufsatz nach Hause kommt, da atme ich, muss ich dir ehrlich sagen. Ja. Ne? Alles ist mir egal, aber der kreative Aufsatz, der mit einer 5, wow, das tut mir weh.
Ja.
Und da ist, glaube ich, der relevante Punkt. Ne? Es hat nicht mir weh zu tun, wenn mein Kind irgendetwas tut oder nicht tut oder kann oder nicht kann.
Aber das muss ja noch nicht mal in dem Fach sein. Das ist ja generell, wenn dein Kind schlechte Noten hat, dann fällt es auf dich zurück, weil du hast dich ja nicht drum gekümmert, dass es gute Noten hat. Und dann bist du ja eine schlechte Mutter und ein schlechter Vater. Wie furchtbar, oder? Was für einen Druck wir uns da machen als Mütter oder als Väter. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Und du bist eine schlechte Mutter oder ein schlechter Vater, wenn dein Kind schlechte Noten, schlechtes Zeugnis, keine Hausaufgaben macht. Das fällt auf dich zurück. So ein Blödsinn. Ja. Eigentlich bist du ein guter Vater, eine gute Mutter, weil du dein Kind einfach das dann machen lässt. Oder vertraust, dass es seinen Weg gehen wird.
Mhm.
Dieses Vertrauen ist so sehr wichtig. Und das bekommen wir nur, indem wir unserem Kind auch Aufgaben übertragen.
Und auch Fehler machen lassen.
Oh. Mega wichtig. Ey, diese Fehler machen lassen. Und das ist ja im Lernkontext. Ich meine, ich weiß, Fehler sind Helfer. Das sage ich dir immer.
Sagen auch Lehrer immer.
Und es ist Blödsinn. Sind sie in der Schulkontext, sind sie überhaupt keine Helfer.
Nee, im Klassischen nicht.
Nicht so, wie das funktioniert. Nicht so, wie das gehandhabt wird. Wenn du dafür bestraft wirst, dass du Fehler machst, kann man noch so oft sagen, ja, Fehler sind Helfer. Gleiche Buchstaben, andere Reihenfolge. Aber es ist nicht. Es
kommt immer drauf an, ne? Ich weiß, ich hatte auch mal so einen Mathelehrer, der hat immer, wenn jemand Hausaufgaben vorgelesen hat und einen Fehler gemacht hat, hat er gemeint, oh, großartig, großartig. Oh,
wie toll. Dann
hat er sich gefreut, weil dann wusste er genau, wo das Problem liegt.
Genau.
Das habe ich immer noch so im Kopf, dass das was ganz Angenehmes war, dass er sich gefreut hat über Fehler und nicht gesagt hat, so, nee, ist leider falsch. Was sagt Alina? Du wurdest ja sofort immer so abgebügelt und der Nächste durfte ran. So nach Motto, du hast es leider nicht geschafft, vielleicht schafft es der Nächste und nicht. Ah, guck mal, da hast du, glaube ich, einen Denkfehler. Wollen wir da mal auf die Spurensuche gehen? Genau, das ist, glaube ich, ein relevanter Punkt. Ne?
Genau.
Aber gut, man kann sich über Lehrer aufregen, über manche macht sicher Sinn.
Ja.
Man kann es aber auch zu Hause besser machen. Ne?
Genau, zum Beispiel, wenn dein Kind mit der Arbeit nach Hause kommt, fragst du nicht als erstes nach der Zensur. Das schon mal. Sondern du guckst dir erstmal an, was das Kind alles gewusst hat.
Du kriegst sowieso erstmal gesagt, die ist ja ganz schlecht ausgefallen. Und selbst Emma, die sonst immer eine 1 hat, hat da eine 3, damit die eigene 4 nicht auffällt. Ne?
Witzig, ja, wahrscheinlich.
In der Schule lernen sie ja das auch. Also, dass es gut oder schlecht ist. Das ist ja sehr gut.
Genau.
Gut, befriedigend, ausreichend.
Ja. Gleichzeitig, dann haben sie ja trotzdem dieses Wissen sich angeeignet. Aber vielleicht hat es nicht gereicht für eine 3. Allein hat nicht gereicht für eine 3, finde ich auch wieder
grausig.
Genau.
Ich finde es aber super spannend. Also auch nochmal die Überlegung. Wir werden in Zukunft nicht gegen Emma, die immer eine 1 hat, anstinken müssen. Wir werden gegen die KI, die in Mathe immer eine 1 hat, anstinken müssen. Und das wird auf menschliche Kompetenz ankommen. Es war immer schon so, dass Schule nicht alles im Leben war. Aber ich glaube, dieser Satz stimmt heutzutage und für die Zukunft unserer Kinder mehr denn je.
Unbedingt. Das gab KI-Forscher oder welche, die sich mit KI beschäftigen oder mit Informatik, gab es am Ende letzten Jahres, wurden sie gefragt, was in 2025 noch wichtig ist beim Lernen.
Ha, spannend.
Mhm. Und dann hat die eine die KI gefragt, was ist denn noch wichtig wo in 2025 beim Lernen? Und dann hat die KI gesagt, naja, ich kann nichts mit Gefühlen anfangen, das ist das Wichtigste. Also,
guck mal.
Ja.
Ja, wobei die ja auch schon so psychologische Hilfestellung viel leisten und so weiter. Ne?
Ja.
Auch ganz spannendes Feld.
Ja.
Aber die haben ja kein Gewissen und sie können selbst nicht nachfühlen. Sie können nicht sagen, I feel you. Also sie können es sagen, aber es wäre gelogen.
Genau, es wäre gelogen. Und weißt du, was ein Mädel gesagt hat bei mir im Lerncoaching, als ich dann sagte, Mensch, frag doch mal die KI, wie es die Aufgabe lösen würde. Und dann hat sie es gemacht und dann hat die KI als erstes gesagt, ey, das ist super, dass du das fragst. Finde ich echt toll, dass du dich dafür interessierst. Und dann wuchs sie gleich und sagt sie, ey, die ist ja so motivierend, oder?
Mhm.
Wie wenig das braucht, damit ein Kind motiviert ist, oder? Einfach zu sagen, ey, coole Idee, ja.
Gute Frage.
Ja, mehr braucht es gar nicht.
Da können wir uns was von der KI abschneiden.
Ja, absolut.
Wenn wir mit unseren Kindern lernen und die Kinder eine Frage haben, nicht sagen, hä, habe ich dir doch gerade schon erklärt.
Genau.
Sondern zu sagen, gut, dass du nochmal nachfragst.
Ja, absolut.
Das ist eine Kompetenz.
Ja.
Genau,
und den Mut zu haben.
Ja.
Und den Mut zu haben, zu fragen.
Ja.
Und nicht zu denken, man verliert das Gesicht, wenn man fragt.
Ja. So, jetzt wollen wir aber nochmal ganz, ganz tief in die Ehrlichkeitskiste greifen und sagen, bei allem, was wir hier so von uns geben, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei mir ist es so, ich schaff's mal besser und mal schlechter, meine Kinder da geduldig zu begleiten, weil irgendwie liegt es auch echt tief in einem drin, diese ganzen Gedanken über Schule, über Leistung, über was brauchst du fürs Glück, die sind ganz schön tief. Und wenn wir uns schwer tun, damit unsere Kinder liebevoll zu begleiten bei diesen ganzen Schulsachen, dann ja meistens aus sehr guten humanitären Gründen.
Absolut, wir wollen das Beste für unser Kind.
Ja.
Und was mir noch wichtig ist, es darf uns dabei ja auch gut gehen. Ne? Wie oft verlieren wir uns und unsere Bedürfnisse? Ich meine, wie willst du ausgeglichen auf dein Kind reagieren, wenn du zwischen Job, also Erwerbstätigkeit, Care-Arbeit und alles, was da zusammenhängt, hin und her switcht und dich selber verlierst?
Na, und das Thema auch so präsent werden lässt, dass du abends beim Italiener mit den Nachbarinnen noch über die Sachkundearbeit von Kind Nummer 2 redest. Ja, aber ist ja wahr.
Ja.
Das Thema darf nicht alles überschatten.
Nein.
Ne?
Genau. Und es darf eben zum Alltag dazugehören. So wie ein Eisessen im Sommer. Das ist eben auch das, was ich damit meine.
Richtig.
Und wir müssen darüber nicht diskutieren beim Eisessen.
So ist es. Und damit schließen wir mal die Runde. Ich habe ein richtig spannendes Buch hier gerade in der Hand. Das Gerne-Lerner-Buch. Lernen leicht wie Eisessen. Wir hatten es ja versprochen, dass wir darüber reden. Du hast hier wirklich ganz, ganz praktische Tipps auch drin, aber auch ganz viel über Haltung geschrieben. Das, was wir jetzt gerade schon so ein bisschen angerissen haben. Es gibt aber auch so ganz praktische Sachen wie die Pomodoro-Technik und so weiter, ne, die man seinem Kind einfach mal an die Hand geben kann, ob sie nutzen will oder nicht, ist dann eine zweite Frage. Aber wenn man einen Werkzeugkoffer hinlegen kann, hilft das ja schon mal, das Richtige rauszufinden. Wenn ihr das interessant findet, dann könnt ihr das in unseren Shownotes sehen. Da ist es auch nochmal vertaggt. Ihr könnt auch einfach mal auf der Website von Trixi gucken. Trixi Thomas heißt sie. Auch die Website verlinken wir nochmal. Da gibt es nochmal ganz viel Lernmethoden zum einen, aber dann vor allem ganz viel auch zum Thema Lernen im Allgemeinen. Wie funktioniert das? Was brauchen Kinder, um sich selbst zu trauen, um sich selbst zu vertrauen? Ja, wir leiten gerne weiter, wenn ihr Fragen an sie habt. Ansonsten findet ihr ihre Kontaktdaten ja auch auf ihrer Website. Ich danke dir auf jeden Fall, Trixi. Es war super spannend und schön, sich nochmal so damit auseinanderzusetzen.
Sehr schön. Und ich finde, das darf gern in die breite Öffentlichkeit, dass das Lernen zum Alltag, zum entspannten Alltag dazu gehört und dass es nicht mehr den Alltag bestimmt.
Richtig. Wir hoffen, wir konnten so ein bisschen Hilfestellung leisten und ein bisschen entspannen zusammen. Ja, wenn ihr Fragen, Kritik, Anregungen oder Themenwünsche habt, dann schreibt uns gerne an podcast@eltern.de. Wir hören uns am nächsten Donnerstag wieder mit Elke Schicke. Und bis dahin sagen wir Tschüss aus Hamburg und alles Liebe.
Tschüss.